herzlich willkommen zum heutigen Gottesdienst-Podcast der Evangelischen Kaschuner Gemeinde Mortshausen. Sie sind herzlich eingeladen, unsere Gottesdienste sonntags ab 10 Uhr zu besuchen. Natürlich können Sie auch über unsere Webseite unter der Adresse www.kaschunergemeinde-mortshausen.de Näheres über unsere Gemeinde erfahren. Wir hoffen, dass Sie aus dem folgenden Gottesdienst Anregungen für die vor Ihnen liegende Woche mitnehmen können.
Ja, wir wollen uns heute eben mit Elia beschäftigen. Auch die nächsten Male werden wir so eine kleine Themenreihe dazu haben. Es geht um Elia und er ist ein Prophet, über den berichtet wird im 1. Könige 17 bis 2. Könige 2. Und wenn man diese Geschichte liest, das ist so ja mit eine der spannendsten, finde ich, Geschichten, der Biografien in der Bibel. Sein Name, er kommt in zwei Varianten vor in der hebräischen Bibel. Zum einen in der langen Form, da heißt es dann Eliyahu, und in der Kurzform eben Elia. Und ich habe überlegt, was hat denn dieser Name für Bedeutung? Gerade in der Bibel finden wir ganz viele Namensbedeutungen. Und es ist so, dass diese El im Namen von Elia ist schon ein Hinweis auf Elohim. Und das ist eine Bezeichnung gewesen im Alten Testament für Gott. Das heißt, wenn im Namen eines biblischen Namen so ein El drin vorkommt, ist das immer ein Hinweis auch auf Gott. Zum Beispiel Samuel, Michael, Raphael, Nathanael, Daniel, Rahel, Elisabeth, Elisa und vieles mehr. Wir kennen ja den Namen. Aber das ist noch nicht alles bei Elia, nämlich dieses A am Schluss. Und du hattest in deiner Schreibweise, hattest du das JA noch eingefügt. Das ist dann eben so, mehr geht noch mehr in die Richtung der hebräischen Schreibweise. Eigentlich müsste da Ja stehen, J-A-H. Das steht für Jahwe, also für den Herrn. Und wenn man dann noch das I in der Mitte nimmt, selbst das hat noch eine Bedeutung. Das ist eigentlich ein Personalpronomen und bedeutet mein. Und wenn man das zusammenfasst, dann ist der Name von Elia Programm. Gott ist mein Herr oder eben mein Gott ist Herr. Das sagt allein schon der Name von Elia aus. Und Elia, er war ein Mann, haben wir schon gehört, aus dem Bergland, aus dem Ostjordanland. Das gehörte zum Nordreich von Israel. Und er wird als Tischbieter bezeichnet. Das sind Israeliten damals gewesen ohne Grundbesitz. Also der hat nicht so im Punkt gelebt, sondern wie das Markus schon gesagt hat, eher in ärmlichen Verhältnissen vielleicht. Und er hat gewirkt in der Zeit des Königs Ahab. Und auch da hat Markus uns schon einiges jetzt mit auf den Weg gegeben. Ahab, der hat in der Bibel, ja, über den wird nicht wirklich positiv berichtet. Ein heidnischer, der wurde durch seine Frau, wie du es gesagt hast, zum Götzendienst verleitet. Baal, ein heidnischer Gott. Und seine Frau und er, die errichteten Tempel, ein Altar in Samaria, ein Aschera-Bild und vieles mehr. Und dann kommt noch hinzu, dass er die Propheten Gottes eben ausgerottet hat oder ausrotten wollte. Und dadurch verhalf er letztlich dem Götzendienst in Israel vorwärts zu kommen, sich durchzusetzen. Und Gottes Antwort auf diese Reaktion war letztlich Elia. Er lässt nämlich durch Elia spannende Dinge verkünden. Eine jahrelange Dürre steht bevor, die erst auf das Wort hin von Elia enden soll. Und ich möchte uns den Text nochmal vorlesen, weil das einfach wichtig ist, dass wir den auch präsent haben. Und es sprach Elia, der Tischbieter aus Tischbe in Gilead, zu Ahab. So wahr der Herr, der Gott Israels, lebt, vor dem ich stehe. Es soll diese Jahre weder Tau noch Regen kommen. Ich sage es denn. Und da kam das Wort des Herrn zu ihm. Geh weg von hier, wende dich nach Osten und verbirg dich am Bach Krit, der zum Jordan fließt. Und du sollst aus dem Bach trinken. Und ich habe den Raben geboten, dass sie dich versorgen sollen. Er aber ging hin, tat nach dem Wort des Herrn und setzte sich nieder am Bach Krit, der zum Jordan fließt. Und die Raben brachten ihm Brot und Fleisch des Morgens und des Abends, und er trank aus dem Bach. Und es geschah nach einiger Zeit, dass der Bach vertrocknete, denn es war kein Regen im Lande. Aus diesem Abschnitt wollen wir uns heute mit drei Gedanken beschäftigen, die klassischen drei. Ist nicht immer so, aber oft. Der erste Gedanke: manchmal nimmt uns Gott beiseite. Elia erlebte in einer Zeit, in der es die Propheten Gottes tatsächlich sehr schwer hatten. Wir haben es gehört, die mussten alle um ihr Leben fürchten. Und plötzlich bekommt Elia den Auftrag, sich vor den mächtigsten Mann in Israel zu stellen und ihm Gottes Worte mitzuteilen. Gottes Worte ihm zu sagen, ja letztlich seine Gottes Worte mit ihm zu konfrontieren, obwohl Isabel veranlasst hat, dass die Propheten umgebracht werden. Und dennoch steht Elia direkt vor Ahab, verkündigte ganz deutlich, dass eine große jahrelange Dürre kommen wird. Und gleichzeitig gibt er ihm auch die Quelle seiner Informationen preis. Und diese Informationen sendet dir der Herr, der Gott Israels. Und wenn wir zwischen den Zeilen lesen würden oder lesen, dann sagt Elia, also Ahab, lass uns jetzt mal bitte deutlich reden. Du bist der wichtigste Mann im ganzen Land, aber es gibt jemanden, der noch wichtiger ist. Jahwe, der lebendige Gott des Himmels und der Erde, der unangefochtene Herrscher, der über allem und allen steht. Kannst du den Regen aufhalten, der fällt? Das kannst du nicht, aber er kann es. Er kann die lebensnotwendigen Regenwolken aufhalten, der fällt, aufhalten. Du kannst das nicht. Und zwar so lange, wie er es für richtig hält. Und das verkündigt er dir. Es wird weder regnen noch tauen, es sei denn, Gott befiehlt es. Und er bezieht sich auf das, auf sich, in Elia, es sei denn, ich sage es. Wenn ich so an der Stelle von Ahab gestanden hätte, dann hätte mich ein Wort an dieser Stelle am meisten gepackt, nämlich das Wort Jahre. Denn es gab immer wieder Situationen, damals in Israel, da hat es ein paar Wochen, manchmal sogar Monate, nicht geregnet. Und man konnte diese Zeit auch in Israel damals überbrücken. Ich war leider noch nicht da, es ist ja ein trockenes Land, möchte ich gerne mal auch hin. Aber eben einige Wochen und Monate konnte man überbrücken. Die Brunnen würden nicht austrocknen. Die natürlichen Zisternen in den Felsen, die haben das Regenwasser gestaut. Und bei einer normalen Dürre würde das reichen, um über die Runden zu kommen. Aber Elia hat über Jahre gesprochen. Er übermittelt dem Ahab eine lebensbedrohliche Situation. Und Ahab, der muss es hören. Und nach dieser Aussage, nachdem Elia bei Ahab war, da dachte er sicher, jetzt muss ich loslegen. Elia hatte sicher das Bedürfnis, jetzt auf die Straßen zu gehen, die Menschen zu warnen, zu sagen, kehrt auch ihr um, kehrt um zum Gott Israels, hört auf meine Worte, hört auf Gottes Worte. Und Elia ist ein Machertyp, das war sicher das, was er wollte. Aber Gott hat ihm plötzlich einen ganz anderen Befehl gegeben. Er sagte, geh weg von hier. Ich muss gehen, ich gehöre doch an den königlichen Hof, ich muss draußen öffentlich dein Wort verkünden und du hast mich doch dazu berufen. Aber Gott sagt nein, das ist jetzt nicht dran, verstecke dich. Und das hebräische Wort, was hier beschrieben wird, meint, dass man sich versteckt, dass man in eine Abwesenheit geht, aber mit einem bestimmten Ziel. Und Gott sagt, verbirg dich, entziehe dich der Öffentlichkeit. Und das ist vielleicht für Elia, für so einen Macher, sicher nicht leicht. Und vielleicht ist das manchmal auch für dich ein sehr schwerer Befehl. Bist du vielleicht auch ein Mensch in der Gemeinde, der richtig viel macht, der sich permanent auspowert und du hast den Eindruck, dass Gott jetzt zu dir sagt, nimm dich doch mal zurück, nimm dich mal aus dem Rampenlicht und begib dich in den Hintergrund. Und das ist vielleicht für den einen oder anderen richtig schwierig, das zu befolgen. Und auch unlogisch. Die Arbeiten werden doch im Normalfall eher mehr als weniger. Da kann ich doch jetzt nicht aufhören oder andere Prioritäten setzen. Und so etwas zu predigen ist vielleicht in Zeiten von Mitarbeitermangel ganz schön gefährlich. Aber wenn Gott sagt, mach mal Pause, dann darfst du das, dann sollst du das sogar. Wenn Gott dich rausnimmt, dann hat das gute Gründe. Und dein gekränktes Ego ist an der Stelle eher das kleinere Übel. Und warum wehren wir uns denn manchmal dagegen? Wir denken, wir sind nicht entbehrlich. Wir sind belastbar. Aber ich kenne Leute, die haben so gedacht und die sind mit einem Burnout auf der Strecke geblieben. Es gibt einige Kollegen, die mit mir studiert haben, die sind nicht mehr im Dienst. Einer davon, der hat einen Burnout, der ist nicht mehr im Gemeindedienst. Anderen wurde das auch zu viel. Und wenn ich in die Gemeinden schaue, die ich mittlerweile kenne, dann gibt es immer wieder Leute, die sich schwer eben zurücknehmen können. Meistens haben diese Leute dann auch noch Probleme in Familien, Ehe, Erziehung, in der Gemeinde, Arbeit, in der Freizeit und vieles mehr. Und auch ich kenne doch die Gedanken, die Symptome, die mir sagen, mach weiter, dich kann man doch nicht ersetzen. Du wirst gebraucht, du musst das machen. Wenn du es nicht machst, dann bleibst es liegen. Und das, was du tust, das ist das Wichtigste überhaupt. Und manchmal sendet Gott eben in solche Situationen leise Befehle. Er sagt, hör auf. Hör auf mich. Hör auf mich und folge mir. Und Gott wünscht sich manchmal, dass wir uns auch rausnehmen und auch mal pausieren, weil es sonst zur Gefahr werden kann, wenn wir uns auspowern. Bei Elia war nicht der drohende Burnout der Grund, sondern eher die Mörder Isabels. Und Gott wollte trotzdem diese Auszeit von Elia nutzen, um ihn auf ein kommendes Ziel vorzubereiten, auf eine kommende Zeit vorzubereiten. Ich hatte mal von jemandem eine Karte bekommen, die ich sehr wichtig fand und auch finde in meinem Leben. Die hängt auch immer noch in meinem Büro. Lass es dir gut gehen und gönn dir täglich eine halbe Stunde der Ruhe und Entspannung, so heißt es. Außer, wenn du so beschäftigt bist, dass du keine Zeit für eine Pause hast, dann solltest du dir eine ganze Stunde nehmen. Mindestens. Genau, süßer Hund drauf. Ich will natürlich jetzt nicht, dass jeder denkt, okay, das ist jetzt meine Predigt und jeder fängt an, seine Ämter an ruhen zu lassen. Aber wenn ihr merkt, ihr seid am Anschlag und ich habe auch den Eindruck, wenn ich in die Runden schaue, dass viele auch damit zu kämpfen haben, auch mit ihrer Seele, dass die Seele an manchen Stellen auch auf der Strecke geblieben ist, dann ist es wichtig, auch auf Gott zu hören. Und wenn er dir jetzt sagt, nimm dich mal zurück, setz dir deine Prioritäten anders, dann höre auf Gott. Denn wenn man dann irgendwann wenn es zum Ausfall kommt, dann ist man im Normalfall länger weg. Dann ist man frustriert. Man hat keine Freude mehr, zurückzukommen. Und wir kennen diese Situation. Wir kennen sicher auch viele Menschen, die das erlebt haben. Manchmal nimmt uns Gott beiseite, so wie Gott Elia eben auch auf die Seite genommen hat. Mein zweiter Gedanke ist, Gottes Anweisungen enthalten Gottes tägliche Fürsorge. Auch darüber hat Markus schon das ein oder andere gesagt. Elia, er wird in die Einsamkeit geschickt. Wenn ich mir das vorstellen müsste, also Einsamkeit für mich mit Raben und das wäre für mich ja keine so erholsame Ausblick, aber er wird in die Einsamkeit geschickt. Und er bekommt ganz genaue Anweisungen von Gott, wo und wie er sich verstecken soll. Du sollst nach Osten gehen. Du musst an einen Ort mit einem Bach namens Krit, der liegt östlich des Jordans. Und dann eben das Beste, du sollst aus dem Bach trinken und Brot und Fleisch bringen dir Raben. Ist ja alltäglich, gell? Nein, eben nicht. Hier eine ganz besondere Befehl. Und das war nicht der ganze Befehl Elias. Obwohl er nicht sehr ausführlich war. Er hat eben nicht gesagt, Elia, gehe mal dorthin und du wirst die ganze Dürre dort sein. Er hat auch nicht erfahren, dass er bei der Witwe irgendwann mal Unterschlupf findet. Er hat auch nicht erfahren, dass er derjenige ist, der eine Totenauferweckung miterleben wird oder eben sie mit Gottes Hilfe vollziehen wird. Er hat in dem Moment auch eben noch nicht erfahren, dass er einmal sich mit den Baalspriestern auf eine spektakuläre Art und Weise messen muss. Gott hat ihm einfach den nächsten Schritt genannt. Und über Elia heißt es dann, er ging hin und lebte am Bach Krit. Manchmal ist die Bibel sehr kurz gefasst, aber er machte es. Ganz einfach, ohne zu diskutieren, ohne zu murren. Er fragt nicht einmal nach dem Warum. Und er lässt sich rausnehmen. Und ihr Lieben, das ist eben mehr als einfach mal nur ein Wochenende irgendwo oder eine Freizeit irgendwo campen zu gehen. Elia wusste nicht, wie lange. Er hatte keine Zeitvorstellung. Er hatte kein Zelt. Er hatte keinen Kocher. Er hatte keinen Schlafsack, kein GPS. Er hatte auch kein Handy. Konnte sich mit niemandem verständigen. Nur er und Gott. Wenn wir auf diese Geschichte schauen, dann war Elia letztlich fast ein ganzes Jahr an diesem Ort. Ich weiß noch, bevor wir den Dienst angetreten haben bei Krishona, da gehen die letzte Jahrgang immer eine Woche lang in die Stille. Und in dieser Zeit hatten wir dann auch noch so eine Schweigezeit. Yeah, mein Ding. Nein, eben nicht. Wir sollten 24 Stunden wirklich schweigen. Das war für mich echt herausfordernd. Und das war 24 Stunden oder eben eine Woche der Stille. Elia musste ein ganzes Jahr in die Stille. Ich finde das faszinierend. Und wenn wir das lesen, dann wirkt das alles so übergangslos. Dann war eben Elia ein Jahr an diesem Ort. Und er lebte am Bach. Und Gott sorgte für das körperliche Wohlbefinden Elias in dieser Abgeschiedenheit. Er musste nicht jagen, er musste nicht sammeln gehen. Gott hat dafür gesorgt. Und er wusste, was Elia brauchte, um zu überleben. Und es ist wirklich so, wie du gesagt hast, wenn Gott uns einen Auftrag gibt, dann wird er auch entsprechend dafür sorgen. Wenn wir uns über Gaben unterhalten und er sagt, hey, mach dieses oder jenes, dann mach diese Schritte und Gott wird dich mit den Gaben, die du brauchst, beschenken. Und Gott, er hat mir in meinem Leben ja auch schon diverse Aufträge gegeben. Ich kann mich entsinnen, damals als ledigen jungen Mann hat er mich auf Krishona geschickt. Und ich wusste nicht, wie ich 5 Jahre Studium oder 4 Jahre Studium bezahlen soll. Wir waren damals auf Krishona noch nicht BAföG-berechtigt, das ist mittlerweile zum Glück anders. Und ich hatte 2 Studienjahre angespart. Bin angekommen, habe das Geld gezahlt und habe eben aber gemerkt, ich habe nicht wirklich so viel Geld, um mir das Bücher zu kaufen. Und jeder Dozent kam und hat gemeint, das sind die wichtigsten Bücher. Und du stehst dann da und denkst, welche sind denn die billigsten? Aber auch eben das alltägliche Material. Und letztlich war es tatsächlich so, dass ich und noch 2 Klassenbrüder die einzigen waren, die am Ende dieser Zeit noch immer kein Notebook hatten. Aber ich habe es trotzdem hinbekommen. Aber dennoch hatte ich die Bücher, die ich brauchte. Dennoch hatte ich das Material. Es gab Situationen, da war in meinem Briefkasten plötzlich ein Umschlag mit Geld. Ich habe nur meinen engsten Bekannten und Verwandten gesagt, dass es manchmal eben auch eng ist. Aber trotzdem hat Gott geholfen. Ein wenig später habe ich dann auf Krishona das Angebot bekommen, dass ich, wenn Hochzeiten waren oder andere Veranstaltungen, im Service helfen durfte. Das heißt, ich durfte mit bedienen und das hat mir tierisch Spaß gemacht und ich konnte eben auch Geld verdienen dabei. Und so konnte ich dann eben weiter meine Ausbildung finanzieren. Und dann habe ich auch einmal noch in meinem alten Beruf als Krankenpfleger an der alten Stelle zwischen den Jahren damals gearbeitet und auch so Geld verdient. Und so hat das bis dahin funktioniert. Im 5. Jahr dann war ich verheiratet. Da wird's dann noch teurer. Aber Christina hatte dann eine Stelle bekommen bei einer Familie auf dem Berg, wo sie so ein bisschen so Au-pair-mäßig was gemacht hatte damals, hat ein bisschen die Kinder mit versorgt, ein bisschen im Haushalt geholfen. Und die haben uns das Geld für unser Auto gegeben und haben unsere Miete gezahlt. Und das war toll. Bis zu dem Zeitpunkt, wo irgendwann mal auch unser Auto, wie es dann manchmal so passiert, kaputt war. Eine große Autorechnung. Und auch da wieder, wir wussten nicht, wie wir das bezahlen sollen. Und plötzlich ruft uns dieser Herr, bei dem Christina arbeitet, am nächsten Tag zu sich und hat gemeint, wisst ihr was, ich habe über Aktien einen riesen Gewinn gemacht. Und ich möchte gerne euch einfach ein bisschen was beteiligen. Und könnt ihr euch vorstellen, das war fast die gesamte Summe dieser Autoreparatur. Also Gott, er versorgt auf ganz praktische Art und Weise. Und deswegen dürfen wir uns im Leben immer auf ihn vertrauen. Das gilt nicht nur für Finanzen, das gilt für alle möglichen Dinge. Aber Gott wollte eben auch nicht nur, dass der Elia sich versteckt, um vor Isabel geschützt zu sein. Er wollte auch die Zeit der Einsamkeit und die Stille nutzen, damit Elia was lernt. Gott hat ihn in die Ausbildung genommen. Tag für Tag Stille, Gemeinschaft mit Gott, hören auf Gott, still sein. Und Gott hat ihm die Kraft gegeben, da durchzuhalten. Er hat ihm dann auch die nächsten Schritte irgendwann gesagt. Er wusste zwar nicht, was kommt, aber letztlich wusste Gott die ganze Zeit über, was kommt. Und er wusste, dass er sich auf Elia verlassen kann, damit er eben dann auch die kommenden Aufgaben dann bewältigen kann. Er hätte sie ja gleich zur Witwe schicken können. Aber ich glaube, wenn er gleich gegangen wäre, hätte er nicht das erreicht, was er schlussendlich dort erreicht hat. Und wenn wir in die Bibel schauen, sehen wir immer wieder Menschen, die sich eben auch zurückgezogen haben. Auch die sich in die Ausbildung Gottes genommen haben, bevor es losging mit Arbeit. Und das beste Beispiel, wir haben jetzt von Johannes gehört, aber auch Jesus. Bevor er losgelegt hat, wurde er in die Wüste geführt und hat dort Stille gesucht und hat dann eben auch von Gott, ist von Gott in die Ausbildung genommen worden und hat das auch bestanden letztlich. Das ist herausfordernd, aber wichtige Entscheidungen sollen wir und dürfen wir aus der Stille heraus treffen. Aber nicht nur, weil wir die Ruhe eben auch in unserem Alltag brauchen, sondern weil wir auch wissen wollen, wo Gott mich haben will. Und dazu braucht es eben dann auch das Vertrauen. Elia ging also los, setzte sich an den Bach und die Raben brachten alles, was er benötigte. Und was muss das alleine schon für eine unglaubliche Erfahrung gewesen sein? Bisschen Brot und Fleisch am Morgen und am Abend, die ganze Zeit über das erfrischende und kühle Wasser des Baches. Und wenn jemand mal in Israel war, der weiß, dass das nicht immer so selbstverständlich ist, dass man da so ein kühles Nass hat. Und er hatte zu trinken, obwohl das Land um ihn herum immer trockener wurde. Und dann geschieht plötzlich etwas, womit Elia im ersten Moment vielleicht gar nicht gerechnet hat. Der 7. Vers nennt es. Und da heißt es, und es geschah nach einiger Zeit, dass der Bach vertrocknete, denn es war kein Regen im Lande. Ja, Elia, er wird durch Gott versorgt. Und da kommen wir zum dritten Punkt. Ein ausgetrocknetes Bachbett ist oft ein Zeichen, dass Gott mit uns zufrieden ist. Elia, er wird durch Gott versorgt. Doch eines Tages merkt er, dass das Wasser nicht mehr so fröhlich über die Steine plätschert. Elia merkt, dass es immer weniger wird und der Bach so langsam nur noch einem Rinnsal gleicht. Und plötzlich kam der Morgen, wo nur noch Sand im Bachbett war. Kein Wasser mehr, vielleicht nur noch ein bisschen feucht. Und plötzlich beginnt es aufzureißen, die Erde. Auch dort wurde es trocken. Der Bach war leer, ausgetrocknet. Und das kennen wir auch. Da geht es uns gut. Wir erleben Zeiten mit Gott, sind für ihn aktiv, sind mit Menschen im Kontakt. Die Lobpreiszeiten, die Predigten, die Bibelstunden, die Gebete, die bringen uns jedes Mal etwas. Du hast den Eindruck, dein Bach plätschert. Und plötzlich geschieht etwas ganz Unerwartetes. Etwas, was dich aus der Bahn wirft. Du ziehst dich zurück. Du bist vielleicht nicht mehr aktiv. Die Predigten, die Lobpreiszeiten, die Gebete sind einfach normal bis uninteressant. Und du merkst, dein Bach plätschert nicht mehr. Der versiegt. Der ist ausgetrocknet. Und dann gilt es, ausgetrocknete Bäche bringen den versorgenden Plan Gottes eigentlich nicht durcheinander. Ganz im Gegenteil. Versiegende Quellen führen auch dazu, dass Gottes Plan zutage tritt. Elia, der war eigentlich in einer lebensbedrohlichen Situation. Der Bach war leer. Und vielleicht hat sich Elia gefragt, hat mich Gott, seinen treuen Diener, jetzt vergessen? Hat er mich auch im Stich gelassen? Und vielleicht fragen wir uns das manchmal auch in solchen Situationen. Hat Gott uns im Stich gelassen? Aber wir dürfen uns bewusst machen, der, der das Wasser geschenkt hat, der kann es auch zurückhalten. Das ist letztlich auch sein gutes Recht. Wir haben oft den Eindruck, dass unsere Gefühle uns sagen, wenn Gott uns einmal Wasser gegeben hat, dann wird er es uns nicht mehr vorenthalten. Wenn ich Gott mir einen tollen Partner geschenkt hat oder einen guten Freund, dann wird er uns den nie mehr nehmen. Wenn Gott uns ein Kind anvertraut, dann darf er es nicht zu sich holen. Oder wenn er schenkt, dass du mit deiner Firma oder mit deiner Arbeit, mit deinem Job, dass es dir da gut geht, dann darf es nie dazu kommen, dass mal die Firma bankrott geht oder du arbeitslos wirst. Und wenn wir in so einer höchst unangenehmen Situation befinden, dann sind wir oft geneigt zu sagen, Gott, wo bist du? Gott, hast du mich vergessen? Und in Wirklichkeit ist eben das nicht der Fall. In Wirklichkeit ist es so, dass wir in solchen Augenblicken unseres Lebens ganz im Zentrum seiner Aufmerksamkeit sind. Und drei Dinge, die in so einer Situation wichtig sind. Gott lebt und es geht ihm gut. Er weiß, was er tut. Er vergisst dich nicht. Selbst wenn wir denken, Gott, es schmerzt mich, dass mein Wasser nicht mehr fließt. Ich denke so gerne an die Zeiten, wo es anders war. Aber jetzt fühle ich mich leer. Dann sagt Gott zu Elia und letztlich auch zu dir, ich weiß das. Aber jetzt ist der Moment, wo ich dich hier haben möchte. So wie er Elia am Bach haben möchte. Auch wenn es für dich schwer ist. Aber ich habe dich nicht vergessen. Du bist im Zentrum meiner Aufmerksamkeit. Und so können wir lernen und auch die schweren Dinge unseres Lebens aus seiner Hand nehmen, weil wir wissen, es geht nichts an ihm vorbei. Gott ist im Fokus. Gott, er handelt. Und ich weiß, das ist manchmal richtig schwierig zu buchstabieren und das ist manchmal richtig herausfordernd. Aber Gott erhält seine Verheißungen. Und ein weiterer Gedanke ist auch der, dass dieses vertrocknete Bachbett letztlich auch die Folge seiner Gebete war. In Jakobus 5, Vers 17, da hat Markus grinst, Elia war ein Mensch wie wir. Wir haben diesen Vers auch schon gehört. Er betete inständig, es möge nicht regnen. Und tatsächlich fiel 3,5 Jahre kein Wassertropfen auf das Land. Und ist dir das schon mal passiert? Du betest und Gott nimmt dich mit allen Konsequenzen ernst. Wir beten, Herr, mache mich zu einem Mann oder zu einer Frau, die dir gefällt. Und gleichzeitig denken wir, aber mach's doch bitte nicht so, dass es schmerzt. Oder wir beten, Herr, schenke mir Geduld, Barmherzigkeit, mach mich stabil. Und gleichzeitig denken wir, nimm aber bitte nichts von unseren Annehmlichkeiten und von den Dingen, die mir gut tun. Oder wir beten, Herr, mache mich stark, aber Leiden, Schwierigkeiten, die wollen wir nicht. Und Gottes Wesen funktioniert an der Stelle etwas anders. Er will, dass wir uns entwickeln. Er will auch, dass wir Menschen in die Tiefe wachsen und nicht nur in andere Richtungen. Und er legt weniger Wert auf Luxus, Komfort und Gemütlichkeit, wie wir es manchmal auch haben und was auch ein Geschenk Gottes ist. Er fordert uns an der Stelle manchmal ganz schön heraus. Und Elia hat das erlebt. Und auch wir können das immer wieder erleben. Denn wenn wir ehrlich sind und zurückschauen auf unser Leben, und wenn ich mit unseren älteren Geschwistern unterwegs bin und wir so gemeinsam zurückschauen, dann sagen eben die ganz oft, dass die Zeiten, wo es uns eigentlich gar nicht gut ging, wo wir Schwierigkeiten hatten, dass das aber auch die Zeiten, wo die Beziehung zu Gott oft am intensivsten und am nahesten war. Zum Schluss die drei Gedanken. Manchmal nimmt uns Gott beiseite. Macht Pause. Hört auf Gott, der redet. Er möchte zu uns reden. Und er redet zu uns. Gottes Anweisungen enthalten Gottes tägliche Fürsorge. Wir singen in einem Lied, und das werden wir nachher auch singen, vertraut auf den Herrn für immer, denn er ist der ewige Fels. Und ein ausgetrocknetes Bachbett ist oft ein Zeichen, dass Gott mit uns zufrieden ist, dass er mit uns unterwegs ist. Es ist egal, was passiert. Und er formt uns. Er prüft uns, er nimmt uns in die Ausbildung, aber er hilft uns auch. Amen.